Kapitel 14. Niemand also ist der Zornsucht Zulass zu gewähren, weil man auch bisweilen die Miene dazu annehmen muss, wenn es gilt, die träge Aufmerksamkeit der Hörer aus dem Schlummer aufzurütteln, wie man Pferde, die sich nur langsam zum Laufen bequemen wollen, durch Sporn und Fackelbrand in Gang bringt. Wo vernünftige Belohnung nichts ausrichtet, da muss zuweilen die Furcht helfen, die man den Betreffenden einflößt. Zorn ist ebenso wenig nützlich als Trauer und als Furcht. Aber wie? Treten nicht Fälle ein, die den Zorn unwillkürlich reizen? Ja, aber gerade dann muss man sich am entschiedensten gegen ihn zur Wehr setzen. Und es ist nicht schwer, seiner Aufregung Herr zu werden. Man blicke nur auf die Athleten, die, wo es sich doch nur um den untergeordnetsten Teil des Menschen handelte, nur um seinen Körper, gleichwohl die Schläge und Schmerzen sich gefallen lassen, um die Kräfte des schlagenden Gegners zu erschöpfen und ihrerseits nicht losschlagen, wenn der Zorn dazu auffordert, sondern wenn der günstige Augenblick sich bietet. Pyrrhus, dieser größte Meister und Lehrer des gymnasischen Weltkampfes, pflegte, wie es heißt, seine Schüler immer vor dem Zorne zu warnen. Denn der Zorn ist ein Störenfried für die Kunst und richtet sein Augenmerk nur auf den anzurichtenden Schaden. So kommt es denn, dass die Vernunft häufig zur Geduld mahnt, der Zorn dagegen zur Rache. Und war es uns möglich, über die ersten Übel hinwegzukommen, so sehen wir uns nun in größere verwickelt. Die verletzende Schärfe eines einzigen Wortes, das wir nicht mit Gleichmut über uns ergehen ließen, hat manchen ins Exil gebracht. Und wer eine leichte Beleidigung nicht stillschweigend zu ertragen wusste, hat oft das schwerste Unheil über sich heraufbeschworen. Und wer es mit Unwillen von sich wies, auf das kleinste Stückchen aus dem Vollbesitz der Freiheit zu verzichten, hat das Joch der Knechtschaft auf sich geladen.